Und wenn du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst, dann brauchst du auch nicht mehr ankommen. Dann brauchst du auch nicht mehr um Vergebung bitten. Dann ist es zu spät. Die Märtenhypnose. Nicht nur labern, sondern machen. Der Podcast für Menschen, die ihre Ausreden erkannt haben und mehr wollen. Stärke, Emotionalität und tiefe Verbindung. Ich bin Jana Merten, Psychologin und Hypnotherapeutin, und ich habe es geschafft, mit einer alkoholkranken Mutter, einem nicht anwesenden Vater meinen Weg zu gehen. Und ich will, dass du erkennst, was immer du willst, es ist möglich für dich, wenn du bereit bist, nicht nur zu labern, sondern zu machen. Moment, ich hab es geschafft, meine Hand wieder runterzunehmen und sie einfach sitzen zu lassen. Ich habe mir lange deswegen Vorwürfe gemacht. Wie kann es sein, dass ich meine Mutter schlagen will? Wie, so nach dem Motto, wie tief kannst du sinken? Aber ja, ich weiß einfach, dass ich sehr, sehr, sehr hilflos war. Und ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht und ich habe meine Mutter einfach immer weiter sinken sehen. Und ja, nichts hat geholfen. Und es war pure Hilflosigkeit, pure Überforderung. Und dann ging es auch so weit, dass ich das Jugendamt eingeschalten habe. Ich wollte gern ausziehen mit 16. Und es wäre auch fast dazu gekommen, aber irgendwie ist es dann, glaube ich, irgendwie doch nicht dazu gekommen. Ich glaube, ich bin dann irgendwie zu meinem Freund, deinem damaligen Freund gezogen und war da die meiste Zeit. Und dann ging es aber auch richtig krass mit den Drogen los. Ich war ganz lange anti-chemische Drogen. Da hatte ich sehr großen Respekt, Angst vor, dass ich da irgendwie ja drauf kleben bleibe sozusagen. Aber ja, dann hat es eine Freundin angefangen und dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn, dann machen wir es beide. Das ist auch ein wirklich, wirklich bekloppter Spruch. Ich wollte es nie machen und dann macht es meine Freundin und ich sage, ja okay, also wenn, dann müssen wir es beide machen, dann ziehen wir es beide durch. Ja, und dann haben wir jedes Wochenende Tabletten, Ecstasy geschluckt und das war meine Flucht. Das war meine Flucht von zu Hause. Das war Familienersatz, auch wenn es natürlich alles auf den Drogen auf dieser Ebene war, aber es war Verbundenheit in diesen Momenten, in denen ich halt ja auf Tabletten war, war es halt alles schön. Ich konnte die Welt umarmen, ich konnte fühlen, ich konnte mich öffnen. Ich ja, es hat mich auch wirklich gerettet. Also ich kann das nur so sagen, ja. Wenn ich heute noch mal neu wählen könnte, würdest du wieder Drogen konsumieren oder mit dem Wissen, was du heute hast, und ich sage dir, so wie es ist, ich würde es genauso wieder machen. Ich würde es genauso wieder machen, weil es wirklich meine Rettung war. Es war meine Flucht. Jedes Wochenende, das war mein Anker. So habe ich die letzten Jahre einfach zu Hause wirklich überlebt. Ja, und mein eigenes Ding gemacht, mich nicht mehr so da reingesteigert. Um an der Stelle aber auch mal zu sagen, also es war natürlich nicht alles schlecht bei uns, ja. Also, meine Mutter hat immer alles versucht möglich zu machen, ja. Finanziell, materiell. Sie hat immer versucht, alles möglich zu machen. Sie stand auch immer hinter uns. Meine Oma und Opa waren immer mein Anker, Ja, die waren immer da. Die sind auch immer noch da, bis leider mein Opa, der ist mittlerweile schon verstorben. Aber ja, es gab auch so, so viele schöne Zeiten, wirklich. Die sind natürlich alle ein bisschen verschütt gegangen. Und genau, ich muss euch eine Situation nämlich noch sagen, wo die Trennung war, wo ich bei einer anderen Familie zu Weihnachten war. Der eine oder andere kennt diese Story schon. Aber es war, ich war bei einer Freundin dann über Weihnachten, als sich eben meine Eltern getrennt haben. Und die waren alle total herzlich zu mir und auch miteinander so unfassbar liebevoll. Ja, da wurde dann sich umarmt und gesagt, ah, schön, dass es dich gibt und ich hab dich lieb und komm mal her. Und ich dachte so, what the fuck ist hier los? Ja, ich war da in dieser Runde und habe mich einfach unfassbar einsam gefühlt. Ich habe mich unter diesen Menschen so einsam gefühlt und dachte, krasser Scheiß. Das, was ich zu Hause habe, das ist nicht die Normalität. Es ist nicht normal, dass dich deine Mutter und dein Vater nicht in den Arm nehmen, die sagen, ich bin stolz auf dich, ich hab dich lieb, oder. Das ist nicht normal, dass das nicht gemacht wird. Ich meine, was ist schon normal, aber an diesem Abend habe ich erkannt, dass es auch anders geht. Dass es auch Menschen gibt, die liebevoll miteinander umgehen, also emotional liebevoll. Ich kann nicht sagen, dass meine Mutter nicht liebevoll mit uns war. Es war sie auf ihre Art und Weise. Und wir hatten auch so liebevolle Momente, aber ich habe von meiner Mutter, glaube ich, das erste Mal mit 16 oder 18 Jahren gehört, ich hab dich lieb. Ja, davor noch nie in meinem Leben. Ich glaube, von meinem Vater habe ich es bis heute nicht gehört. Ja. Und genau. Deswegen sind diese Konditionierungen auch so tief, weil du einfach so lange glaubst, dass das, was du zu Hause lernst, was du zu Hause mitbekommst, was du zu Hause hörst, dass das die Wahrheit ist. So ist es bei allen. Und bei mir ist dieser Klirrmoment ja schon relativ früh gekommen. Bei manchen kommt er erst mit 40 oder so, dass die erkennen, so krass, wenn sie heiraten, das hatte ich schon bei Klienten, da hat dann der Ehemann irgendwie festgestellt bei der Frau, so krass, die Eltern, die sind so liebevoll, krass, die nehme ich so, so liebevoll auf und hat dann festgestellt, dass das bei ihm halt einfach nicht normal ist. Ja, genau. Ja, mich hat es aber, wie gesagt, die Drogenzeit hat mich gerettet, aber ach ja, ich bin dann ausgezogen. Und was soll ich sagen? Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ich habe so mein Ding durchgezogen. Ich habe immer Männer dann angezogen, die eigentlich, wo ich noch mal neu beweisen wollte, dass ich liebenswert bin. Ich habe quasi eine Reinszenierung gemacht. Ich habe immer wieder Männer angezogen, die nicht emotional erreichbar waren, die mich belogen haben, die mich betrogen haben. Und mich dann wieder belogen haben. Und ich habe all das mitgemacht. Und ich habe ihn immer wieder geglaubt. Und dachte immer wieder, ah, jetzt haben sie es verstanden. Jetzt haben sie es verstanden, dass ich wertvoll bin. Und ich habe hier eine Reinszenierung der Beziehung zu meinem Vater erstellt. Ich habe immer wieder beweisen wollen, meinem Vater, dass ich liebe, dass ich wertvoll bin, dass ich es doch wert bin, geliebt zu werden, weil, genau, um nochmal darauf zurückzukommen, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, war ich, glaube ich, noch irgendwie ein, zwei Mal bei meinem Vater. Und das ist auch krass. Ich habe an diese Sachen nicht mehr richtig Erinnerungen. Und da war ich ja 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich habe keine richtigen Erinnerungen mehr. Also da wurde auch ganz, ganz viel einfach weggepackt. Ja, weil das sind ja, ist ja jetzt, da kann ich nicht sagen, aha, da war ich erst 2 Jahre alt, deswegen kann ich mich nicht erinnern. Nein, ich war einfach alt genug. Und trotzdem, da sind Dinge einfach weg. Und ja, wie gesagt, ich hab dann angefangen zu studieren und ich dachte, hey, mein Vater müsse ja stolz auf mich sein. Ich bin übrigens das einzig leibliche Kind meines Vaters. Für meinen Bruder ist mein Vater auch sein Vater, aber ich bin sein einzig leibliches Kind. Und das ist einfach, ich meine, es würde es nicht besser machen, wenn ich das zweite leibliche Kind wäre, aber irgendwie fühlt es sich noch krasser an, da ich ja sein einzig leibliches Kind bin. Und genau, es war irgendwie immer wieder, gab es Diskussionen um Alimente. Ihr kennt das. Ja, ihr kennt das, Eltern trennen sich und dann wird das Ganze übers Kind ausagiert. Ja, es geht um Geld, es geht um Schulden und so weiter. Und es wird auf den Schultern der Kinder ausgetragen. An der Stelle muss ich aber auch immer wieder sagen, meine Mutter hat es mir immer wieder offen gestellt. Sie hat mir nie verboten, den Kontakt zu meinem Vater irgendwie herzustellen oder beizubehalten, hat nicht schlecht, sagen wir nicht besonders schlecht über ihn in meiner Gegenwart geredet. Sie konnte es nur immer alles nicht verstehen, aber hat sich da, muss ich echt sagen, zurückgehalten. Aber ja, ich habe ein halbes Jahr lang kein BAföG erhalten, weil mein Vater dieses Ding nicht, dieses Informationsblatt nicht ausgefüllt hat. Und hätte ich damals diesen Partner nicht gehabt, dann ja, hätte ich gar nicht gewusst, wovon ich irgendwie leben soll, meine Miete bezahlen soll. Ich meine, ich hätte auch wieder eine Lösung gefunden. Ich bin ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch. Aber genau, das war schon krass. Und genau, ich dachte so, was ist mit ihm? Er muss doch stolz auf mich sein. Ich gehe hier irgendwie meinen Weg und ich mache das. Wieso ist er nicht stolz auf mich? Sondern wieso schreibt er mir so einen Anwaltsbrief? Du bist 18, du hast eine Ausbildung, kannst für dich alleine sorgen. Das war krass. Das war echt krass. Und ich war ja dann irgendwann, ich weiß nicht in welcher, also ob die Struktur gerade stimmt, die Abfolge, ne? Deswegen, ich sage ja, ich habe nicht mehr so richtig die Erinnerung. Irgendwann war ich auf meinen Vater so, so wütend, dass ich einen Brief geschrieben habe. Einen fünfseitigen Brief, in dem ich wirklich richtig, richtig abfällig war. Ich habe alles ausgesprochen, ich habe alles losgelassen. In der Zwischenzeit, also ich glaube, davor haben wir uns auch irgendwie nochmal, weil seine Eltern sind ja eben meine Oma und Opa, mit denen ich Kontakt habe. Und da haben wir uns natürlich hier und da mal auf dem Geburtstag, goldene Hochzeit und so gesehen. Und ja, da hat er dann auch mal gesagt, ja, wir müssen mal telefonieren. Aber es ist nie irgendwie, also es ist nie bei irgendwie sowas geblieben, ja. Bei einem Aufrechterhalten des Kontaktes oder ja, dass überhaupt irgendwas kam. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben, weil ich es nicht verstehen konnte, weil ich so wütend und so verletzt war, wie er so mit mir umgehen konnte. Und habe wirklich sowas reingeschrieben wie, ja, es ist kaum zu glauben, dass so ein Mensch wie du aus, ja, aus solchen Eltern entsteht, von Oma und Opa, ne? Wie kann er so ein Mensch wie du raus heranwachsen? Ich meine, auch das wird, heute weiß ich auch das, also irgendwo ran muss es ja liegen, ja. Und genau, meine letzten Worte in dem Satz waren, und wenn du irgendwann auf deinem Tode, auf deinem Sterbebett liegst, dann brauchst du auch nicht mehr ankommen. Dann brauchst du auch nicht mehr um Vergebung bitten. Dann ist es zu spät. Und diesen Brief habe ich ihm zum 50. Geburtstag geschickt. Ja, das war krass. Und da habe ich den Vogel abgeschossen auf jeden Fall. Aber ja, ich war, wie alt war ich da? Da muss ich Mitte 20 gewesen sein, so in dem Dreh. Ja, Mitte 20. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon in Psychotherapie war. Ich war dann auch irgendwann nämlich in Psychotherapie. Ich habe auch irgendwann dann mit den Drogen aufgehört, weil ja, es war dann irgendwann ganz schön dramatisch, dass unser Körper so richtig stark rebelliert hat, sodass wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist hier wirklich Ende im Gelände. Und dann haben wir aufgehört, die Drogen zu konsumieren. Ich habe dann aber natürlich weiter mit Alkohol kompensiert. Ja, nicht jedes Mal zum volltrunken, aber ich habe immer noch relativ oft Alkohol getrunken und bin dann irgendwann zur Psychotherapie, bin auch erst an so einen Psychotherapeuten gelangt, der einfach seinen Job nicht machen sollte. Und ey, ich weiß, du fühlst, was ich sage. Es gibt einfach Psychotherapeuten da draußen. Leute, Leute, Leute. Ja, du solltest den Job nicht machen. Du solltest den Job nicht machen. Wenn du nicht mitfühlend sein kannst, wenn du dich eigentlich nicht dafür interessierst, ey, dann lass es. Ja, ich hatte echt so einen Therapeuten, der hat mir geraten, ich soll mich von meinem Freund trennen. Mag ja sein, dass das gar nicht so ein unkluger Rat war, aber wir haben auch mehr Smalltalk gemacht, hat sich über ein Produkt beraten lassen, weil ich gerade ja in einem Elektroladen gearbeitet habe und all so ein Scheiß wirklich, dass ich das dann auch beendet habe und erstmal dachte, so gut, wenn das Psychotherapie ist, dann habe ich keinen Bock drauf. Und eigentlich bin ich nämlich zur Psychotherapie gegangen. Da war ich dann nämlich schon im Studium. Oh Gott, ich mache jetzt hier Sprünge, ey. Da war ich schon im Studium und habe nämlich anhand der Fallbeispiele erkannt, ich dachte so, Scheiße, die reden von mir, die reden von mir. Und deswegen bin ich zur Psychotherapie gegangen, weil ich dachte, bevor ich mit Menschen arbeite, sollte ich erstmal meinen eigenen Scheiß aufräumen. Und um noch mal ein bisschen zurückzuspulen, die Männer, die ich halt, die Partner, die ich hatte, die mich eben belogen und betrogen hat, ich war auch krass eifersüchtig. Also es war auch wirklich eine ungute Dynamik, ja. Eine ungute Dynamik. Ich war nicht sehr emotional, nicht sehr kommunikativ, misstrauisch, eifersüchtig ohne Ende. Und dann hast du so einen Partner, der offensichtlich auch nicht mehr, nicht emotional erreichbar ist und durch meine Eifersucht natürlich sich noch mehr distanziert, ich immer hinterhergerannt bin und noch mehr Druck gemacht habe. Und ja, es hätte eigentlich alles relativ einfach sein können, so wie es jetzt einfach ist, aber da war ich noch nicht so weit. Ich war wirklich hyper eifersüchtig und habe richtig krasse Dramen inszeniert, Streit angezettelt, Sachen kontrolliert. Ich habe immer irgendwas gefunden und selbst wenn es nur ein falsches Emoji war, jeder kennt das, hoffentlich. Genau, und mich übelst reingesteigert, mir sonst was für Geschichten erzählt. Also wirklich, entweder war ich in einem früheren Leben mal Detektivin oder werde es auf jeden Fall in einem nächsten Leben. Weil genau, das sagt man ja auch immer über Frauen. Also wenn sie was können, dann ist es Detektivarbeit. Aber es hat mir einfach unfassbar viel Energie gezogen, wirklich, was ich für Zeit mit Recherche verbracht habe oder irgendwem zu folgen oder irgendwas abzuchecken, ob da irgendwer ist. Leute, Leute, Leute. wie viel Zeit es mich gekostet hat. Das ist unglaublich. Und wie viel Kraft und wie viel emotionale Energie. Das war krass. Nun ja, ich war dann erstmal geheilt und dann habe ich, das Problem war natürlich nicht gelöst. Ich war immer noch nicht emotional erreichbar. Ich hatte dann aber einen Partner, der es durchaus war. Und es hat mich erdrückt. Es hat mich erdrückt. Ich dachte so, Gott, so viel Liebe kann ich überhaupt nicht ertragen. Noch dazu war das aber, das war auch keine gute Kombi, weil ich bin schon sehr dominant und brauche deswegen einen dominanteren Partner an der Seite. Und das war halt auch nicht der Fall. Und ja, so bin ich wieder zur Psychotherapie. Und bin da dann bei der Psychotherapeutin zur tiefenpsychologischen Psychotherapie. Und es war wirklich in der ganzen Zeit schon immer so, ich habe den Kontakt zu meiner Mutter relativ flach gehalten. Ich habe ihn, glaube ich, insgesamt in meinem Leben 2 oder 3 Mal abgebrochen über das eine oder andere Jahr. Und in der Psychotherapie war es dann wieder so weit, dass durch das ganze Durchspulen einfach so viel Wut in mir aufkam. Meine Mutter, eigentlich brauchte die nur anrufen, da musste nur Mutter auf meinem Handy stehen und ich bin schon explodiert. Ich bin explodiert. Ich dachte, oh, was will die Alte denn schon wieder? Ich war richtig abfällig, wirklich. Also ich hatte ja den Respekt eh verloren, ja. Und meine Mutter war da, glaube ich, sogar schon. Boah, ich weiß es gar nicht. Irgendwann war sie auch trocken. Aber bis dahin habe ich natürlich auch noch richtig, richtig viele Szenen mit ihr gehabt, die mir, die echt einprägsam waren. Aber ja, es war einfach so, ich musste den Kontakt zu ihr wieder abbrechen, weil ich konnte einfach nicht normal mit ihr reden. Und es lag auch an mir. Man muss aber dazu sagen, das habe ich schon mal gesagt, meine Mutter hat sich durch den Alkohol, würde ich meinen, ziemlich viele Gehirnzellen weggesoffen und ist eben nicht mehr diese Frau, die sie früher war, sondern ist eine sehr hilflose und überforderte Frau, die gern dem Außen die Schuld an ihrem Sein, an ihrem Leben gibt, also ein schönes Opferdasein kreiert. Und ja, und ich, die sowieso schon explodiert, wenn sie nur atmet, also sie konnte auch gar nichts richtig machen. Und dazu aber eben auch noch dieses Opferbewusstsein. Das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht, bis heute nicht leiden kann. Aber früher hat es mich halt total auf die Palme gebracht, was es heute nicht mehr tut. Und nun ja. Deswegen musste ich da auch echt wieder den Kontakt abbrechen und habe irgendwann in der Therapie aber auch gemerkt, dass ich ja mich immer noch so im Kreis drehe. Ich habe vieles verstanden, aber ich hatte immer noch so eine, ja, wieder so eine Männerbekanntschaft, wo ich eine Reinszenierung mache und ich habe es einfach nicht gefühlt, ja. Ich habe nicht richtig gefühlt, dass ich wertvoll bin, dass ich nicht schuld bin, dass ich liebenswert bin, dass ich nichts leisten muss. Und so habe ich dann dort die Therapie beendet und bin zur Transformationswoche von Robert Beetz gefahren. Und das davor schon habe ich ein bisschen energetisch gearbeitet und habe eine Familienaufstellung gemacht. Das war alles schon ziemlich krass. Aber der eigentliche Drehpunkt war dann wirklich auch die Transformationswoche bei Robert Beetz und dann meine Hypnotherapie. Also beides zusammen ist ja auch tatsächlich etwas Ähnliches. Robert Beetz geht so in Meditation. Hypnose geht in Hypnose, aber beides ist viel Vergebensarbeit, innere Kindarbeit, ne? Da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ja, es geht einfach um den Kern. Und es hat alles verändert. Das hat alles verändert. Vergebensarbeit war für mich der krasseste Game Changer, weil ich natürlich auch mir so lange erzählt, dass ich meiner Mutter nicht vergeben kann, meiner Mutter nicht vergeben will. Die hätte es besser machen müssen, die hätte es anders machen müssen und so weiter und so fort. Bis ich erkannt habe, Mädchen, du bist jetzt hier. Und du kannst die Suppe auslöffeln oder du bist auch ein Opfer. Drehst dich da weiter im Kreis, ja. Und ja, ich habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr will. Ich möchte Wärme, Offenheit, Liebe in meinem Leben. Ja, ich möchte Verbindung, das habe ich schon mal gesagt. Und deswegen habe ich habe auch an der Stelle das erste Mal spüren können, wie meine Mutter fühlt, weil ich mich dafür geöffnet habe. Und dann konnte ich ihr vergeben. Und das hat wirklich sie hat sich nicht um 180 Grad gedreht, aber dadurch, dass ich nicht mehr so ein Pulverfass bin. Ja, es ist einfach so, dass ich sie sein lassen kann. Wenn sie mal wieder im Opfermodus ist, dann ist das so. Da reagiere ich halt einfach nicht drauf. Ansonsten haben wir auch manchmal was zu lachen. Ich bezeichne unsere Beziehung als normal. Das wird kein anderer Mensch machen, weil wir uns ziemlich selten sehen und nur manchmal hören. Aber das ist mein Normal. Und dann habe ich auch einen Partner angezogen, der emotional sowas von erreichbar ist. Und da durfte ich dann wirklich auch mal lernen, was es heißt, geliebt zu werden von Kopf bis Fuß, ohne irgendwas zu leisten. Das war ein krasses Learning und ich habe auch lange mit mir gekämpft, mich da wirklich körperlich und emotional einzulassen. Ja, ich habe immer noch einen Anker gebraucht, immer noch ein, nee, das ist, ich kann noch nicht 100% all in gehen. Also, da sind wir auch sehr aneinander gewachsen. Ja, und ich führe jetzt einfach eine Beziehung, die sehr auf Augenhöhe ist. Emotional erreichbar, kommunikativ, Tiefe hat und ich auch seit Jahren kaum noch Alkohol trinke. Also es sind vielleicht, ich weiß es nicht, 3, 4 Mal im Jahr, dass ich Alkohol trinke und aber immer weniger den Drang oder den Impuls danach verspüre. Ich bin nicht mehr eifersüchtig, weil ich mir diese Geschichten dahinter einfach nicht mehr erzähle. Ich habe auch irgendwann habe ich, ich bin ja dann noch weitergegangen, ich habe noch energetische Arbeit gemacht, ich bin noch, ja, habe noch psychedelische Erfahrungen gemacht mit Ayahuasca, LSD etc. In der Ayahuasca-Reise habe ich meinem Vater auch noch mal vergeben. Das hat auch noch mal ganz, ganz viel Frieden in mir gebracht. Und als mein Opa verstorben ist, habe ich meinen Vater nach Jahren wiedergesehen und bin ihm offen entgegengegangen. Also, ja, ich weiß, dass wenn ich nicht diese Offenheit mitgebracht hätte, dass es deutlich anders verlaufen wäre. Ja, aber da war ich nicht im Ego und in der Verletzung. Gleichzeitig weiß ich, dass er es immer noch ist. Also, nach über 10 Jahren wird mir immer noch dieser Brief vorgehalten. Und auch da wieder, ne? Ich bin doch das Kind, ich bin doch die Tochter. Und Dennoch bin ich hier wieder diejenige, die aufgeräumt hat. Zumindest für mich. Ja, ich habe für mich aufgeräumt, aber da sehe ich wieder, dass ich eben die Lasten von meiner Mutter, von meinem Vater, einfach von meiner Familie, vom System, von den Ahnen trage und die einfach keinen Schritt weiterkommen. Weder meine Mutter noch mein Vater, dass sie da in irgendeiner Form in die Verarbeitung gehen. Und ja, aber schlussendlich mache ich es ja für mich. Und es ist ein schönes Gefühl. Es ist echt ein schönes Gefühl, jetzt irgendwie dazustehen und nicht mehr der Vulkan zu sein. Nicht mehr die Maske zu tragen. All das, was ich dir jetzt in dieser letzten Stunde, ich habe dir eine Stunde mein Leben vor die Füße gepackt, ja. Mit allen möglichen Einzelheiten, Sachen, die ich so noch nie erzählt habe, wo natürlich zwischendurch auch mal der Gedanke aufkam, kann ich das wirklich so sagen? Ob ich mir denn gedacht habe, so, oh, ist ja mein Leben, was soll ich machen? Es ist mein Leben. Und was soll mich denn noch verletzen? Ich erzähle es halt, es ist da, es ist mein Leben. An welcher Stelle willst du mich jetzt noch verletzen, indem du mir hier irgendwelche Sachen vorhältst oder mich dafür auslachst? Nee, das ist mein Leben, es sind meine Erfahrungen, aber ich bin eben nicht meine Erfahrung. Ich bin nicht meine Eltern. Ich bin nicht die Entscheidung meiner Eltern. Ich bin ich, ja. Und ich habe irgendwann angefangen, mich auf diesen Weg zu machen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, den Scheiß aufzuräumen und bin jetzt einfach dabei, auch anderen Menschen dabei zu unterstützen. Und das mache ich ziemlich gut. Das mache ich ziemlich gut und ja, bilde jetzt auch Leute aus, damit auch die das ziemlich gut machen können. Und es soll einfach, weißt du, du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte und es gibt Wege daraus. Du kannst die Geschichte hinter dir lassen, weil wie gesagt, du bist nicht deine Geschichte. Und was gibt es noch zu sagen? Es ist ein stetiger Entwicklungsprozess und ich kann dir sagen, das endet auch nicht und ich bin noch lange nicht da, wo ich irgendwie sein möchte. Es gibt immer noch Themen, es gibt immer noch Trigger und ich bin dabei, sie zu akzeptieren, loszulassen und einfach zu sein. Mich von der Geschichte, von der Zeit, von dem Rucksack zu lösen, im Hier und Jetzt zu sein, weil im Hier und Jetzt habe ich keine Geschichte. Ja, da sitze ich einfach hier und nimm gerade den Podcast auf und es gibt keine Geschichte. Es gibt keinen Rucksack. Ich bin hier, ich bin jetzt. In all meiner Blüte, in all meiner Kraft. Und ja, zwischendurch bin ich dann wieder Mensch. Und dann kommt wieder irgend so ein Scheiß um die Ecke, wo du dich fragst, boah, was soll ich denn jetzt damit? Wieso muss das denn jetzt kommen? Als hätte ich nicht schon genug und so weiter und so fort. Und ja, dann gilt es auch wieder den Scheiß anzuschauen. Aber weißt du, du darfst hinschauen. Du darfst einfach hinschauen, weil es ist da, es ist da. Du kannst gar nicht wegschauen, du kannst nicht wegschauen, weil es ist da. Und umso mehr du wegschaust, desto mehr wird es dich anschreien. Desto mehr wird es dich anschreien. Ja. Wird lauter, wird körperliche Symptome mit sich bringen, psychische Symptome. Das Leben fordert dich auf, hinzuschauen. So viel zu meiner Geschichte. Ich glaube, hier und da könnte man noch mal noch tiefer gehen, aber ich glaube, eine Stunde reicht durchaus. Und Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dich an dieser Stelle inspirieren oder an irgendeiner Stelle hast du wahrscheinlich auch gedacht, oh Scheiße, ich weiß ganz genau, was Jana meint. Das hab ich auch so erlebt. Ja, dann fühl dich gerne eingeladen und geh für dich los. Ja, lass die Geschichte hinter dir. Also, ich danke dir. Das war meine Geschichte. Ein kleiner Teil, ein kleiner Auszug davon und ich wette, du hast dich wiedererkannt. Wenn es dich ruft, wenn du nicht nur labern möchtest, sondern machen, dann geh ruhig die ersten Schritte. Komm in mein 1 zu 1, komm zu Pure am 18. 19. Oktober und wenn du selbst lernen möchtest, wie es geht, komm in meine Ausbildung.